Christian diesen Vers nicht so einfach irgendwie ausgesucht hat, sondern, das wissen wahrscheinlich manche schon, das ist die Jahreslosung für 2018. Und deswegen hat er das wahrscheinlich für heute genommen. Aber die Jahreslosung, die man hier sehen sollte, erst haben sie es probiert, dann hat es funktioniert und jetzt ist derjenige, der umgeschalten wollte, weg. Danke. Ich habe schon mal eine ganze Predigt gehalten und gedacht, es ist alles sichtbar, und es war nicht. Und das haben sie mir erst hinterher gesagt. So habe ich schon ein bisschen dazugelernt, dass man einen Blick schnell hinwirft. Das ist dann nämlich schade, vor allem wenn ich dann darauf hinweise, wie es damals passiert ist, auf etwas, was man sieht und kein Mensch hat reagiert. So, ich weiß nicht, was das sagt, ob die alle geschlafen haben oder einfach alle zu schüchtern waren oder was immer, aber ist egal. Daher, wie ich immer sage, es ist keine Power in PowerPoint, also es ist, hängt nicht davon ab. Ja, das ist, glaube ich, sogar die offizielle, weiß ich nicht, hat man im Internet gefunden, die Jahreslosung. Aber das ist nicht der ganze Vers. Und natürlich, wenn ich über den Vers predigen soll, dann predige ich über den ganzen Vers. Und der ganze Vers heißt, und er sprach zu mir, in der gleichen Übersetzung, in Luther 2017, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Die Übersetzung ist natürlich korrekt, aber vielleicht nicht ganz eindeutig. Und von daher gesehen gibt es, glaube ich, andere, die das ein bisschen deutlicher machen. Denn was heißt, es ist geschehen? Und so sagt eine andere, er fuhr fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Luther übersetzt also das A und das O. Das ist ja wahrscheinlich seitdem eine deutsche Redewendung geworden. Diese Redewendung hat verschiedene Bedeutungen, kann man nachlesen, bedeutet das Ein und Alles oder die Hauptsache oder es ist das Wichtigste, das A und O eines guten Tennisspiels und so weiter. Es bedeutet aber eigentlich im Deutschen nicht von Anfang bis Ende, wie es in diesem Vers heißt, sondern von Anfang bis Ende haben wir im Deutschen eigentlich eine andere Redewendung, nämlich von A bis Z. Und da wird schon deutlich, dass da vielleicht sich was verändert hat. Denn warum soll A und O Anfang und Ende bedeuten? Das ist im Deutschen also wirklich nicht klar. Aber eben in diesem Vers steht ja eigentlich nicht A und O, sondern da steht ja Alpha und Omega. Und das ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und von da gesehen im griechischen Pass Anfang und Ende für das Ganze. Ein kleines Detail am Rande. Warum ist Omega der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets? Warum ein Vokal am Ende? Nun, ganz einfach. Die Griechen haben ihr Alphabet von den Phöniziern übernommen. Aber die Phönizier hatten keine zwei verschiedene O's, ein kurzes und ein langes O. Und so haben die Griechen dann einfach ein langes O dazugemacht, das Omega. Und das haben sie dann einfach am Ende angehängt. Also, wie gesagt, das ist nur ein kleines Detail am Rande, hat jetzt keine theologische Bedeutung. Aber wie schon gesagt, wie bessere Übersetzungen deutlich machen, geht es hier nicht nur um Anfang und Ende, sondern eigentlich eine bessere Übersetzung ist, er ist der Ursprung und das Ziel. Das, auf das kommen wir dann noch gleich zurück. Aber zuerst ist die Frage, wer spricht hier überhaupt? Wer ist Alpha und Omega oder Ursprung und Ziel? Nun, das sehen wir im Vers davor. Vers davor heißt, seht, ich mache alles ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß. Und wandte sich dann zu mir, schreibt diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Und er, fuhr fort. Der, der auf dem Thron saß. Die Ausleger, die ich gelesen habe, waren sich alle einig, hier ist natürlich von Gott die Rede. Und der Bezug zum Alten Testament ist ziemlich eindeutig. In Jesaja sagt Gott, Jahwe, der König Israels und sein Erlöser, der allmächtige Gott, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott. So eindeutig, Alpha und Omega, Erster, Anfang, Erster und Letzter, das ist Gott. Aber dann schauen wir in Offenbarung im nächsten Kapitel und dann finden wir nochmal Alpha und Omega in Kapitel 22, Vers 13. Da steht wieder, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Und wer redet jetzt? Brauchen wir wieder nur den Vers davor anschauen. Vers 12, ja, ich komme bald und ich bringe jeden den Lohn mit, der seinen Taten entspricht. Und da ist es wohl wieder eindeutig, wer kommt, wir haben gerade Advent hinter uns, da ging es um die Ankunft Jesu und wir Christen denken dabei immer auch an seine Wiederkunft. Jesus kommt und bringt Lohn mit und so weiter und so fort. Das heißt, in Kapitel 21 redet Gott, in Kapitel 22 redet Jesus und beide sagen von sich, sie sind der Anfang und das Ende, der Ursprung und das Ziel. Da wird ganz nebenbei offensichtlich deutlich, dass Jesus Gott ist. Und wenn es im Alten Testament Jahwe sagt, ich bin das, der Anfang und das Ende, dann wird deutlich, dass Jesus dieser Jahwe ist, dieser Retter, der gekommen ist zu Weihnachten, wie wir es gerade gefeiert haben. Sie sind also beide Alpha und Omega. An einer Stelle sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Und das stimmt hier damit überein. Jesus ist also Gott. Jede Eigenschaft Gottes ist auch Jesu Eigenschaft. Sie sind beide Ursprung und Ziel. Und dass er der Anfang ist, heißt natürlich, dass er keinen Anfang hat. Denn wie es in Johannes 1,1 heißt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Im Anfang war er bereits. Nicht im Anfang wurde er, sondern im Anfang war bereits das Wort. Das sprengt natürlich unser Denken. Denn vor dem Anfang kann ja nichts sein. Aber als alles anfing, war Gott natürlich schon da, seit Millionen von Jahren, Billionen, Trillionen. Das heißt, es ist wieder falsch, denn vor dem Anfang gab es keine Zeit. Und deswegen können wir nicht in Millionen Jahren rechnen, sondern Gott hat ja erst die Zeit geschaffen. Ganz nebenbei, die gibt es dann auch in der Ewigkeit noch. Manche meinen, dass im Himmel dann keine Zeit mehr ist. Nein, da ist sehr wohl Zeit. Aber sie wird ewig sein. Gott war also da, Jesus war da. Psalm 90, Vers 2 sagt, noch ehe die Berge geboren waren und die ganze Welt in Wehen lag, warst du Gott da und du bleibst in alle Ewigkeit. Deswegen hat alles seinen Ursprung in ihm, weil es eine Zeit gab, nein, eben keine Zeit gab, wo es nur Gott gab. Den dreieinigen Gott, die in aller Ewigkeit gute Gemeinschaft miteinander hatten. Und dann irgendwann schufen sie Zeit und somit ist er der Schöpfer und alles andere ist Schöpfer. Per Definition kann es dann nur alles andere Schöpfung sein. Das heißt, er hat alles andere geschaffen. Das ganze Universum, alle Pflanzen, alle Tiere, alle Menschen, sogar alle Engel, Satan und Dämonen, von denen ich natürlich dann kein Bild habe. Er ist der Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. In Jeremia drückt Gott es noch anders aus. Er sagt, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Er darf aus uns machen, was er will. Also er ist der Ursprung, der Alpha. Aber der Schwerpunkt in unserem Text liegt nicht auf Alpha. Der Schwerpunkt liegt auf Omega, auf dem Ziel, auf dem Ende. Denn die letzten Kapitel der Offenbarung oder ja, fast die ganze Offenbarung handelt ja von der Endzeit, von dem Ende der Geschichte, von dem Ende dieser Erde, wie wir sie heute kennen. Es geht also in diesem Text um das Ziel, dass Gott das Ziel ist. Wie Paulus am Ende dieser drei Kapitel in Römer 9 bis 11, wo es um die Souveränität Gottes geht, in diesen Lobpreis ausbricht und sagt, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Das Amen war jetzt von Paulus, nicht von mir. Also nicht. Das bringt uns jetzt einerseits zu der Jahreslosung, also zu diesem zweiten Teil des Verses, andererseits aber auch zu den nächsten zwei Versen. Und die scheinen auf den ersten Blick überhaupt nicht dazu zu passen. Denn in Vers 7 und 8 heißt es dann, das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge, die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Das heißt der zweite Tod. Wie passt das zusammen? Nun, ich denke, diese Verse beschreiben eben zwei Gruppen von Menschen. In Vers 6 haben wir die, die nach Gott dürsten. Und die dann Vers 7, die siegreich sind. Und dann haben wir solche Menschen, die eben nicht nach Gott dürsten. Aber inwieweit ist jetzt Gott für beide das Ziel, das Omega, das Ende? Nun, für die, die nach Gott dürsten, ist er das Ende, indem er ihre Quelle des Lebens ist. Und zwar für alle Ewigkeit. Man könnte unser Leben mit einer Wüstenwanderung vergleichen. Es fängt bei einer Oase an, einer Quelle des Lebens. Gott ist unser Ursprung. Er hat uns geschaffen. Er hat uns das Leben gegeben. Und dann, am Ende dieser Wanderung, landen zumindest wir Christen wieder bei der Quelle. Und in diesem Fall jetzt am Anfang Alpha, am Schluss Omega. Wir landen bei Gott. Er ist das Ziel, auf das wir zugehen. Aber die in diesem Leben nicht nach Gott dürsten, die haben zwar auch den gleichen Anfang, den gleichen Ursprung, sie sind auch von Gott geschaffen. Aber sie werden am Ende diesem Gott nicht als lebendiges Wasser begegnen, sondern als Richter. Ihr Ursprung ist auch in Gott, aber sie haben versucht, ihren Durst anderswo zu stillen. Und ihre Wanderung endet eben nicht bei einer Oase mit frischem Wasser, sondern bei einem See mit brennendem Schwefel. Gott ist also für beide das Omega, das ewige Omega. Für die einen Quelle ewigen Lebens, ewiger Freude, für die anderen ein Feuersee. Was ist der Unterschied? Durstig sind wir ja alle. Aber die einen haben erkannt, dass nur Gott diesen Durst stillen kann. Sie sagen vielleicht wie die Korachiter im Psalm 42, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Das ist die eine Gruppe von Menschen. Und die andere Gruppe, von denen sagt Gott in Jeremia, mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen. Und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Nun, in unserem Text, in Vers 8 in der Offenbarung, beschreibt Gott einige dieser Löcher mit Regenwasser, die kein Wasser halten, die nicht wirklich den Durst stillen können. Ich würde sagen, der umfassende Begriff, den er hier verwendet, ist Götzendienst. Das fasst alles andere zusammen. Nun, bei Götzendienst denken wir vielleicht an irgendwelche Götter, im Hinduismus zum Beispiel, wie dieser charmante elefantenköpfige Gott Ganesha, den Herrn der Hindernisse und Gott des Erfolgs, der in Indien jeden Tag angerufen wird. Und ja, eben, man will Erfolg haben und so weiter. Aber ich denke, bei uns wird jetzt niemand in Versuchung sein, seinen Durst bei Ganesha stillen zu wollen. Aber in der Bibel ist ein Götze ja nicht unbedingt nur eine Statue, sondern eigentlich alles, was uns wichtiger ist als Gott, ist ein Götze. Das heißt, Erfolg zum Beispiel kann ein Götze sein, ohne dass wir zu einem hinduistischen Gott hier beten oder uns an ihn wenden, sondern wir können den Erfolg zu unserem Ziel machen, der unsere Sehnsucht vielleicht vorübergehend stillen kann, aber eben nicht endgültig. Oder Gott erwähnt hier okkulte Praktiken. Worum geht es bei okkulten Praktiken? Und ich denke, es geht hauptsächlich um Macht und Glück. Leute lesen das Horoskop. Warum? Weil sie damit Führung erwarten und das soll ihnen helfen, Unglück zu vermeiden. Und naja, heute, mindestens heute, haben Glücksbringer Hochsaison, dass Leute viel, viel Geld dafür ausgeben. Und das Fantastische ist, wie ein Besitzer von einem Mercedes gesagt hat, das Schöne ist, es hilft sogar, wenn man nicht dran glaubt, wenn man so ein Hufeisen vorne hat. Und es geht also darum, dass Leute ihr Glück, wie der Name schon sagt, Glücksbringer, darin suchen. Ein löchriger Brunnen, ein Wasserloch, das unseren Durst auf Dauer nicht stillen kann. Oder er erwähnt die Unzüchtigen oder Luther übersetzt die Hurer. Und da denken wir an ganz schlimme Zeitgenossen, die ihr Geld bei Prostituierten ausgeben. Aber ich denke hier, Karl-Heinz van Heiden übersetzt hier sehr richtig, die sexuell unmoralisch leben. Das sind also Leute, die ihre sexuellen Bedürfnisse außerhalb der biblischen Ehe stillen. Mir ist klar, dass vieles davon ist in unserer Gesellschaft völlig akzeptabel und wird gefeiert und wird immer mehr auch von den Gesetzen her unterstützt. Aber die Bibel ist klar darin, dass alles, was nicht innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau ist, ist sexuell unmoralisch und nennt die Bibel Hurerei. Zu dieser Unzucht, wie es dann auch übersetzt wird, gehört übrigens auch jede Form von Pornografie. Denn wie der Name Pornografie, der aus dem Griechischen kommt, ja sagt, ist es ja nur eine geschriebene oder bildlich dargestellte Unzucht, die ihm auch nur vorübergehend vielleicht einen Durst stillen kann. Aber auf Dauer ist es wie Salzwasser. Es macht immer durstiger und man wird nie zufrieden sein. Gott stellt also hier gegenüber die Quelle lebendigen Wassers und diese Löcher mit Regenwasser und zeigt, was es heißt, das eine oder das andere zu wollen. Aber jetzt, wenn wir ehrlich sind, müssen wir wahrscheinlich zugeben, dass wir das gar nicht so sagen können, wie der Psalmist, dass unsere Seele nach Gott lechzt. Und von da gesehen ist die Frage, ja, wie können wir da hinkommen? Auch wir Christen. Wie können wir da hinkommen, dass wir wirklich diesen Durst nach Gott haben? Ich denke, unser Text gibt uns vielleicht ein paar Hinweise. Und da ist das Erste, dass dieses Wasser, was er uns anbietet, umsonst ist. Nun, ich habe viele Übersetzungen geprüft und bis auf eine sagen alle umsonst. Aber das ist ein Problem, weil laut Duden hat ja umsonst zwei Bedeutungen. Das eine heißt ohne Gegenleistung und das andere heißt aber leider ohne die erwartete oder erwünschte Wirkung. Und wenn wir also das Wasser des Lebens umsonst haben, dann könnte das also missverstanden werden. Und von da gesehen denke ich, dass hier eine Übersetzung das ein bisschen deutlicher macht, obwohl wir es wahrscheinlich eh nicht falsch verstanden hätten, aber eine Übersetzung sagt, allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Also kostenlos, aber eben nicht umsonst. So ist das die Hoffnung für alle in diesem Fall, die das so übersetzt. Nun, Satans Angebote schauen ja immer sehr verlockend aus. Das ist ja nicht, dass man das auf Anhieb gleich sieht, dass das so ein dreckiges, schmutziges Wasserloch ist, sondern er verpackt das ja ganz toll. Aber wie gesagt, erstens, er stillt den Durst nicht dauerhaft und zweitens, es ist nie kostenlos. Da muss man immer das Kleingedruckte lesen bei Satan. Er verschweigt uns die Konsequenzen schon in diesem Leben und natürlich die Konsequenzen, die wir hier in Vers 8 gesehen haben. Wenn wir also die zwei Möglichkeiten gegenüberstellen, dann sollte das unseren Durst nach dem lebendigen Wasser wecken. Wenn wir uns das vor Augen halten, wenn Versuchungen kommen, wenn unsere alte Natur sich nach irgendetwas sehnt, dann zu vergleichen und zu sagen, ja, das ist auch Wasser, aber schmutziges Regenwasser. Und der zweite Hinweis, den uns dieser Text gibt, ist unsere Beziehung zu Gott. Er sagt in Vers 7, wer siegreich ist, wird dies alles erben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Was für ein Angebot. Wer möchte nicht einen Vater, der Liebe ist, Licht ist, Friede, Freude, noch vieles andere mehr. Dass wir oft mit dem schmutzigen Regenwasser zufrieden sind, hat eigentlich nur damit zu tun, dass wir ein falsches Bild von Gott haben. Oder zumindest ein unzureichendes Bild von Gott. Denn wenn uns das vor Augen wäre, wenn das bewusst wäre, wer dieser Gott ist, wie kann man dann sich abwenden von dem lebendigen Quelle und sich hinwenden zu so einer Alternative? Deshalb müssen wir Gott immer besser kennenlernen. Wie es Petrus austritt in seinem letzten Vers seines letzten Briefes, wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das wäre doch ein Motto für 2018. Herr, ich möchte wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis. Wenn wir begreifen, was Gott uns hier eigentlich anbietet, dann können wir doch nur mehr bitten, wie es die Samariterin getan hat, als sie Jesus am Brunnen getroffen hat. Bitte, Herr, gib mir von diesem Wasser. Und dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Dann brauche ich nie mehr zu diesen löchrigen Zisternen zurückgehen. Die Bibel schließt mit diesem Angebot im Offenbarung 22. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der tränke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es kostenlos, umsonst. Das ist das Angebot. Ich denke, das Lied, das wir zuerst gesungen haben, fasst eigentlich die ganze Predigt zusammen. Eigentlich hätte ich mir die Predigt sparen können. Fanny Crosby hat dieses Lied geschrieben. Sie hat übrigens über 8000 Lieder geschrieben. Sie war ihr Leben lang blind, hat über 8000 Lieder geschrieben. Und sie hat einmal gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, mein Augenlicht hier zu kriegen, ich würde es ablehnen. Denn sie sagt, wenn ich in die Ewigkeit komme, dann wird Jesus das erste Gesicht sein, das ich je gesehen habe. Und ich denke, ich weiß nicht, ob sie diesen Text vor Augen hatte, vermutlich, als sie dieses Lied schrieb. Komm doch zur Quelle des Lebens, durstig und müde und matt. Komm, denn es ist nicht vergebens, nicht umsonst, kostenlos. Hier wirst du ruhig und satt. Und dann in dem Refrain, warum verziehen? Wie kann man so ein Angebot ausschlagen? Und das bezieht sich eben nicht nur auf dieses Leben, sondern ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist dein einziges Ziel, wenn du zu dieser Quelle kommst. Komm zu dem Born, das ist natürlich altes Deutsch jetzt, dich zu laben, tauch dich im Glauben hinein, hier wird die Sünde begraben, hier wirst du selig und rein. Ich habe erst über Götzendienst geredet und Pornografie und so weiter und so fort. Paulus sagt an einer Stelle, das sind wir alle gewesen. Wir waren alle solche Sünder, haben nicht vielleicht genau das getan, aber was anderes getan. Aber das ist eben das Tolle, diese Einladung schließt das ein, dass Jesus uns reinwäscht, dass die Sünde begraben wird, oder wie wir es im Psalm 103 gehört haben, so weit der Westen von dem Osten ist, so weit wird sie von uns getan. Hier wirst du selig und rein. Komm zu der heilenden Quelle, die wird Genesung zuteil. Sieh, wie sie sprudelt so helle, trinke zum ewigen Heil. Wenn das Thema ist, mit Jesus ins neue Jahr, dann kann das leicht missverstanden werden. Denn es gibt viele, die, ja, die wollen Jesus. So vielleicht als ein Weihnachtsmann, der einem die Geschenke bringt, die man gerne hätte. Das heißt, dann geht es eigentlich gar nicht um Jesus, es geht um das, was er uns geben will. Oder eben als Versicherung, dass uns nichts passiert und so weiter und so fort. Aber was uns Jesus anbietet, ist sich selbst, lebendiges Wasser, was uns dann in alle Ewigkeit begleiten wird und unseren Durst stillen wird. Ich denke, das ist mein Gebet für uns als ganze Gemeinde, für dieses Jahr, dass Gott uns diesen Durst noch viel mehr schenkt, diesen Hunger nach seinem Wort, dass wir so mit ihm durch das Jahr gehen. Ich möchte noch beten. Allmächtiger Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde und unser Schöpfer, wir verstehen viel zu wenig, wie groß du bist, wie liebevoll, wie gnädig, aber auch wie heilig und wie gerecht. Und wir müssen bekennen, dass wir oft mit schmutzigem Wasser zufrieden sind, dass wir uns oft abwenden und den Lügen Satans glauben. Und so danken wir dir für deine Vergebung, dass du uns reinwäscht. Und wir bitten dich um diesen Durst, um diesen Hunger, dass wir uns wirklich sehnen und alles tun, um zu wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis. Amen.